NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 214. Der Geburtstag des römischen Kaisers Aurelian.
Im Namen der Götter stehe ich hier vor dir, Aureliano. Und vor dem Senat von Rom, als Fürsprecher Zenobia. Sprich, Marcus Valerius, im Namen meiner Verehrung zu dir und als Anerkennung meiner Verdienste um Rom, bitte ich um das Leben der Königin Zenobia.
Kaiser Aurelian und die Königin Zenobia. Was hätte das für ein Traumpaar sein können, wenn sie sich nicht bekämpft hätten, sondern geliebt? Auf der einen Seite der mächtigste Mann der antiken Welt im 3. Jahrhundert nach Christus, auf der anderen die mächtigste Frau, die außerdem nicht nur klug und mutig gewesen sein soll, sondern auch besonders schön, mit einem edlen dunklen Teint, feurigen schwarzen Augen und perlweißen Zähnen.
Sollte hier in diesem Senat noch ein anderer Fürsprecher für Zenobia sein, so will ich ihn anhören.
Sie hätten so unsterblich wie Cäsar und Kleopatra sein können, aber die Geschichte hat es anders gewollt. Außerdem eignete sich Kaiser Aurelian nicht zum romantischen Filmhelden. Deshalb liebte die schwedische Schauspielerin Anita Ekberg als Königin Zenobia in der Hollywood-Klamotte im Zeichen Roms einen anderen Mann. Aurelian war nur eine Nebenfigur. Und dass die Menschen ihn bis heute kaum kennen, wird ihm nicht gerecht. Denn wäre Aurelian nicht gewesen, hätte sich das Römische Reich möglicherweise schon viel früher aus der Geschichte verabschiedet. Warum also ist er nicht berühmter?
Das hat sicherlich damit zu tun, dass er nur sehr kurz regiert hat, ganze 5 Jahre.
Genauer gesagt von 270 bis 275 nach Christus.
Das ist nicht so sehr viel für historische Verhältnisse. Und ein weiteres ganz großes Problem ist, dass das 3. Jahrhundert, also diese sogenannte Soldatenkaiserzeit, sehr quellenarm ist. Also es gibt so gut wie keine zeitgenössischen literarischen Quellen, also keine Historiker aus der Zeit, die über ihn geschrieben haben.
Lediglich die Historia Augusta, die sogenannte Kaisergeschichte aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, beschäftigt sich ausführlich mit Aurelian. Doch sie ist ungefähr so zuverlässig, wie es heutzutage eine Klatschzeitung ist, wenn es um die Politik der Bundesregierung geht. Vieles ist erfunden, auch wenn die Tendenz stimmt.
Sodass es eben auch sehr schwierig ist, über diese Zeit zu sprechen und sie sehr, sehr lange auch im Schatten der Forschung stand.
Dr. Udo Hartmann von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist einer der wenigen Forscher, die Aurelian ins Licht holen wollen.
Das hat sich erst so in den letzten 2 Jahrzehnten geändert. Und hier ist dann zumindest im Bereich der Historiker doch einiges passiert. Und da wird er auch ein kleines bisschen prominenter.
Mit vollem Namen hieß er Lucius Domitius Aurelian. Und wir wissen ziemlich sicher, dass er am 9. September 214, heute vor 1800 Jahren, auf dem Balkan geboren wurde. Über seine Familie jedoch ist fast nichts bekannt.
Er hatte eine große Achillesferse, das ist eben seine Herkunft. Er kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, wir kennen nicht mal den Namen seines Vaters. Vermutlich ist es ein einfacher Bauer gewesen, ein Kolonus irgendwo im Balkanraum. Und deswegen hatte er natürlich immer ein Legitimierungsproblem.
Aurelian war also ein Aufsteiger. Zu seiner Zeit gab es nur eine Möglichkeit, nach oben zu kommen, die Karriere als Soldat. Offenbar war Aurelian ein guter Kämpfer, stark und tapfer. So beschreibt ihn die Historia Augusta.
Ein Muster an militärischer Zucht, immer bereit, blank zu ziehen. Da es bei der Truppe 2 Tribunen mit dem Namen Aurelian gab, hatte sie ihm den Spitznamen Hand ans Schwert beigelegt.
Schließlich wurde er Kommandeur der römischen Reiterei. Gelegenheiten, sich als guter Soldat und Stratege auszuzeichnen, gab es genug.
Ja, wir befinden uns ja mit der Zeit Aurelians in der sogenannten Krise des 3. Jahrhunderts. Also das ist eine Zeit gewesen, in der ziemlich viel durcheinander geraten ist im Römischen Reich. Und innerhalb dieser militärischen, institutionellen Krise kamen eben neue Gruppen an die Macht.
Man nennt sie die Soldatenkaiser. Etwa 18 offizielle römische Herrscher und nochmal fast doppelt so viele Gegenkaiser, die 50 Jahre lang von 235 bis 285 mit sehr unterschiedlichem Erfolg versuchten, das Römische Reich vor dem Untergang zu bewahren. Denn es war extrem bedroht, von außen und von innen. Vom Norden her drängten die Alamannen über den Rhein, die Goten über die Donau. Im Osten machte das Neupersische Reich der Sassaniden mobil. Nur mit Mühe konnten die Grenzen gehalten werden. Und in dieser Situation war es dann auch egal, ob ein Kaiser dem Senatorenadel entstammte. Hauptsache, er verstand etwas vom Krieg führen, wie Aurelian.
So ein einfacher Soldat von ganz unten, der als Reitergeneral aufgestiegen ist und so eine bedeutende Machtstellung bekommen hat und schließlich dann zum Kaiser ausgerufen wurde. Also war es eine ganz besondere Zeit, in der ganz neue Schichten diese Möglichkeit erhielten.
Im Jahr 260 sah die Sache Roms besonders schlecht aus. Kaiser Valerian war in Gefangenschaft geraten und das Römische Reich zerfiel in drei Teile. In Gallien gab es einen eigenen Kaiser und im Osten hatte sich ebenfalls ein Reich herausgebildet, das die römische Herrschaft abschütteln wollte. Als Aurelian im Jahr 270 von den Truppen zum Kaiser ausgerufen wurde, war er wild entschlossen, diese Situation zu ändern.
Als aber Aurelian mit allen Feinden zugleich sich messen wollte, erlitt er bei Placentia eine so schwere Niederlage, dass das römische Reich fast aus den Fugen ging.
Doch Aurelian gab nicht auf. Mit den Vandalen schloss er einen Friedensvertrag und die alamannischen Jutungen, die in Italien eingefallen waren, konnte er bei Pavia 271 besiegen. Kaum hatte er das geschafft, traf ihn der nächste Schlag. Felicissimus, sein Finanzminister, zettelte in der Hauptstadt einen Aufstand an.
Aurelian, der ein ziemlich hitziges Temperament besaß, eilte wutentbrannt nach Rom, dürstend nach Rache.
Felicissimus, der Glücklichste, machte seinem Namen keine Ehre.
Und Aurelian, der sonst so vortreffliche Mann, machte seine Herrschaftsmacht schonungslos geltend, ließ die Rädelsführer hinrichten und erstickte den Aufruhr in Blut, statt die Ordnung mit lindernder Hand herzustellen.
Die Historia Augusta berichtet von Tausenden von Toten. Denn Aurelians größte Schwäche, darüber waren sich die Beobachter einig, war seine Härte.
Es wurden sogar einige vornehme Senatoren hingerichtet. Mit einem Wort, er befleckte durch den Makel unseliger Schande seine bisher so glänzende Herrschaft.
Das kümmerte den Kaiser wenig. Sein nächstes Ziel, die Sicherung der Hauptstadt Rom. Denn die Germanenstämme waren schon einmal fast bis dorthin vorgedrungen. Aber wie sollte man die Stadt wirksam beschützen? Mit einer gigantischen Mauer.
Das ist sicherlich das bekannteste Werk des Aurelian, was heute noch zu sehen ist.
Knapp 19 Kilometer lang, 6,5 Meter hoch, 3,5 Meter tief, von 18 großen Toren und 381 Wehrtürmen bewacht. Auch nach 1800 Jahren ist die Aurelianische Mauer ein beeindruckendes Bauwerk, von dem heute noch das meiste erhalten ist. Denn die Mauer wurde in späteren Zeiten immer wieder erweitert.
Im Kern geht sie aber natürlich noch auf Aurelian zurück. Und sie hatte natürlich einen ganz praktischen Zweck. Aber sie hat eben auch einen ganz, ganz großen symbolischen Charakter. Er zeigt damit auch, dass er durchsetzungsstark ist und dass er in der Lage ist, die Sicherheit des Römischen Reiches wiederherzustellen.
Jahrhundertelang erfüllte die Mauer ihren Zweck.
Sie war für die damaligen fortifikatorischen Fähigkeiten sicherlich State of the Art und hätte nicht von irgendeinem Germanenstamm überwunden werden können.
Aurelian wandte sich nun der Einheit des Römischen Reiches zu. Zwei abtrünnige Sonderreiche musste er dafür zurückerobern. Mit Gallien im Westen hatte er leichtes Spiel, doch im Osten stand ihm eine unbeugsame Gegnerin gegenüber, Zenobia. Zenobia war die Frau von Odenatus, dem Herrscher der syrischen Oasenstadt Palmyra. Als treuer Verbündeter Roms hatte Odenatus die Ostgrenze des Reiches stets gegen die Angriffe der Perser verteidigt und sich dadurch einen Einflussbereich geschaffen, der weit über die Stadt hinausreichte. Nach seinem Tod dehnte Zenobia das palmyrenische Reich auf Arabien und Ägypten aus und weigerte sich, die Oberhoheit Roms anzuerkennen.
Zerrissen ist der Vertrag mit Rom, er war die Knechtschaft für mein Volk.
Und so wie es jemand wagt, vor Zenobia nicht auf die Knie zu fallen, was ist der?
Der ist mein Feind.
Die Geschichte von Zenobia und ihrem waghalsigen Kampf gegen Kaiser Aurelian hat die Fantasie der Menschen schon immer beschäftigt. Boccaccio, Petrarca und viele andere Dichter haben über sie geschrieben, Tiepolo hat sie gemalt. Es gibt mehrere Barockopern über Zenobia und im Jahr 2002 benannte sich eine Studentinnenverbindung in Leipzig nach ihr. Der Jenaer Historiker Udo Hartmann kann das Interesse an Zenobia gut verstehen.
Dann kommt auch die Faszination dieser Herrschergestalt der Zenobia mit hinzu, die Gegnerin Aurelians, die also eine ganz außergewöhnliche Gestalt darstellt. Wir haben ganz, ganz wenige Frauen im Römischen Reich, die wirklich politischen Einfluss hatten und wirklich Politik mitgestalteten. Und das war ein sehr interessanter Aspekt.
Aurelian besiegte Zenobia, Doch dreimal entkam sie ihm. Dann hatte sie Pech. Die antike Skandalpresse der Historia Augusta berichtet:
Als nun die geschlagene Zenobia mit Kamelen entfloh und sich zu den Persern begeben wollte, wurde sie durch ausgesandte Reiter gefangen und in Aurelians Gewalt gebracht. Doch der hielt es für unwürdig, ein Weib hinrichten zu lassen, und so sparte er die Frau für den Triumphzug auf, um die Schaulust des römischen Volkes zu befriedigen.
Der übliche Fall wäre gewesen, wenn man also einen solchen Gegner unterwirft, dass der hingerichtet wird oder von seinen eigenen Leuten ermordet wird. In dem Falle sind allerdings sowohl seine Gegner im Westen als auch im Osten mit dem Leben davongekommen. Sie sind zwar im Triumph dann präsentiert worden als unterworfene Gegner, sie sind aber dann hinterher begnadigt worden. Und das ist eine ganz, ganz große Ausnahme.
Aurelian hatte auf ganzer Linie gesiegt. Und so konnte er es sich leisten, einmal großmütig zu sein.
Er hat sich dann als Wiederhersteller des Orbes der gesamten bewohnten Welt gefeiert. Er hat sich als Befrieder, als Pakator der gesamten Welt gefeiert. Hat also sozusagen diesen großen militärischen Triumph auch für seine Herrschaftspropaganda ausgenutzt.
Aurelian glaubte, der unbesiegbare Sonnengott selbst habe ihm geholfen. Er erklärte daher den Sol Invictus zum obersten Schutzherrn des Römischen Reiches. Auf dem östlichen Marsfeld ließ er ihm einen Tempel errichten, in der Nähe der heutigen Einkaufsstraße Via del Corso. Geweiht wurde der Tempel am 25. Dezember 274. Das Fest wurde in Rom so beliebt, dass die Christen das Datum später für ihr eigenes Fest übernahmen, Weihnachten. Bereits ein Jahr nach seinem Triumph wurde Aurelian ermordet. Grund war eine Privatfehde und hinter dem Attentat steckte sein Sekretär mit Namen Eros.
So eine Art Palastintrige, der dann doch zum Opfer fiel. Also eher ein historischer Zufall. Und es ist natürlich sehr schade, wenn er länger gelebt hätte, hätte er vielleicht auch das Römische Reich doch grundlegender umgestalten können. Das finden wir bei ihm leider nur in Ansätzen.
So endete Aurelian, der nicht so sehr ein guter, als vielmehr dem Staat notwendiger Herrscher war.
Notwendige Herrscher reizen die Fantasie der Nachwelt nicht sonderlich. Aurelians Name bleibt daher mit der Mauer verbunden, mit dem Datum des Weihnachtsfests und mit der Geschichte Zenobias. Und nur Gioacchino Rossini hat ihm die Liebe zu Zenobia angedichtet. Dabei wissen wir doch das ganz genau. Geliebt hat Aurelian sie nicht, selbst wenn sie so ausgesehen hätte wie Anita Ekberg.
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an den römischen Kaiser Aurelian, der heute vor 1800 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.